Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, am Mikrofon für Sie, Bernhard Kempf. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? So heißt es im Moment auch in den Brandenburger Impfzentren. Kurzfristige Termine, die sind kein Problem. Aber ehrlich gesagt, der große Run dorthin oder zum Hausarzt, der ist vorbei. Gerade viele Jüngere, die setzen erstmal Prioritäten im Sommer für andere Dinge. Da kam die spontane Impfaktion heute an der Potsdamer Uni vielleicht sogar ganz gelegen. Unsere Reporterin Amelie Ernst wollte mal wissen, wie groß das Interesse ist.
Also wir machen nicht den Zweitimpfungstermin für Sie.
Kurze Information, Zettel ausfüllen und rein zum Impfen. Für Studierende wie Luise eine prima Idee.
Ich war gestern in der Mensa und dann hingen Plakate hier. Und dann dachte ich so, ah ja, ich habe morgen Vormittag Zeit. Und auch aus dem Grund, dass es halt einfach ist, dass man hier einfach vorbeifahren kann. Aber natürlich auch, weil es halt mehr Freiheit dann insgesamt vielleicht dann ermöglicht.
Und auch Franziska hätte sich ohne die Spontanaktion auf dem Campus noch mehr Zeit gelassen mit dem Impftermin.
Ich hatte noch ein bisschen vor zu warten, weil ich jetzt noch eine Klausur schreibe. Und dann hatte ich eigentlich vor, mich nächste Woche darum zu kümmern. Und dann habe ich jetzt hiervon erfahren und dachte mir so, gehe ich spontan hin.
Manche haben die Plakate gesehen, andere die Rundmail gelesen. Und Alexander war in Social Media unterwegs.
Auf Instagram habe ich es gelesen, ja. Also E-Mails hätte ich vielleicht dann 3 Tage später überprüft oder so, aber an sich finde ich es gut, weil ich hatte bis jetzt noch nicht so die Zeit, mir einen Termin zu machen oder ich habe nicht so dran gedacht und so und dann hat mich das ein bisschen dazu bewogen.
Deshalb nutzt auch Alexander heute die Gelegenheit, dass er sein Impfbuch nicht dabei hat, ist kein Problem, dafür gibt es eine Ersatzbescheinigung. Möglichst spontan und flexibel. So hatte sich auch Britta van Kempen vom Präsidium der Uni Potsdam die Aktion vorgestellt.
Die ganzen Gespräche, die ich mit dem AStA geführt habe und mit anderen studentischen Vertretungen auch, gehen dahin, dass sie sagen, wir wünschen uns Präsenz, wir möchten wieder in Präsenz, aber. Und das Aber war eigentlich immer, dass wir Studierende keine gesundheitlichen Schäden davon tragen, dass das alles verantwortungsvoll stattfindet. Und deshalb wollten wir diesem Aber der Studierenden auch mit dieser Aktion und der in der nächsten Woche begegnen und zeigen, es ist uns wichtig, dass wir euch ein Impfangebot machen.
Indirekt geht es dabei natürlich auch um die Frage, wie viel Präsenzveranstaltungen im Wintersemester wieder möglich sein werden. Denn auch das hängt vom Infektionsgeschehen ab.
Ob man die Hörsäle aufmachen kann oder nicht, hier gehen wir ja von 50% Kapazität aus. Das ist natürlich die politische Entscheidung, die dadurch aber beeinflusst ist, wie hoch die Impfquote ist. Insofern hoffen wir, dass wir, wenn wir zeigen und sagen können, dass wir dafür alles tun, dass das jetzt stattfindet, dass mindestens die 50% zugesichert wird und so, dass wir da die Kapazitäten haben und wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch noch mehr.
Und abgesehen davon sollten die Studierenden auch selbst ein Interesse an der Impfung haben, sagt Jens Serbser vom DLRG, der die Impfaktion koordiniert.
Sie sind mobil, sie wuseln überall rum. Da nimmt halt das Virus auch keine Rücksicht, ob das nur 20-Jähriger ist oder halt 80-Jähriger. Das ist dem Virus vollkommen egal.
Deshalb soll es an der Uni Potsdam und an anderen Hochschulen noch weitere solche Aktionen geben.
Mobiles Impfen an der Potsdamer Uni, Amelie Ernst berichtete, und wir bleiben auch gleich beim Thema, denn vielleicht waren Sie auch schon in der Apotheke, um sich einen digitalen Impfpass ausstellen zu lassen und mussten aber erfolglos wieder umkehren. Grund dafür sind technische Probleme, denn seit gestern funktioniert das mit dem Einlesen der Papiere für die App im Smartphone in vielen Fällen nicht. Aus der Redaktion für Landespolitik, Sebastian Schübel.
Grund sei laut den Apothekerverbänden ein technisches Problem beim Robert-Koch-Institut. Der Server, mit dem die QR-Codes für den digitalen Impfpass generiert werden, habe technische Probleme, sagte ein Sprecher vom Apothekerverband Brandenburg. Die Ursache sei bisher unklar. Erste Schwierigkeiten wurden bereits am Donnerstag gemeldet und die Auswirkungen seien bundesweit spürbar. Das Problem betreffe allerdings nicht die Impfzentren, sagte eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin.
Der letzte Corona-Lockdown, der traf auch und ganz besonders Schülerinnen und Schüler. Je nach Altersstufe hatten einige von ihnen ausschließlich Homeschooling und das ganze 4 Monate. Die Folge? Den Wissenslücken und ganz egal, wie groß die sind, in jedem Fall will die Politik jetzt helfen. Dafür gibt es extra Ferienschulen. Mehr als 8000 Kinder und Jugendliche lernen dort nun und das, ja, Sie hören richtig, mitten in den Sommerferien. Bildungssenatorin Sandra Scheres hat heute eine solche Ferienschule an einem Oberstufenzentrum besucht und RBB-Reporterin Kirsten Buchmann hat die Senatorin dabei begleitet.
Deutschlehrerin Nicha Wallstab übt mit ihrer Sommerschulklasse den Konjunktiv.
Versuch mal, ja? Also, wenn ich Politikerin wäre, ja, dann würde ich mich für ein kostenloses BVG-Ticket für alle einsetzen.
Schülerin Tasmin Al-Sali paukt Grammatik mit Bildungssenatorin Sandra Scheres an ihrer Seite, die sich die Ferienschule in dem Oberstufenzentrum Bekleidung und Mode anschaut. Meist 2 Wochen zusätzliche Unterrichtszeit haben die Schülerinnen und Schüler dort im Sommer. In Deutsch, Mathe oder Fremdsprachen sollen sie so Stoff aufholen können. An der Modeschule Berlin büffeln gerade vor allem Willkommensklassenschüler und angehende Erzieherinnen und Erzieher. Den Älteren geht es dabei auch um die weiteren Perspektiven. Marteza Mohammadi aus Afghanistan etwa will lernen,
wie man eine Bewerbung macht und wie man eine E-Mail schreibt und so, ja.
Für die Älteren spielen solche Themen in der Sommerschule eine große Rolle, betont auch Bildungssenatorin Sandra Scheres.
All diese Dinge, die Alltag sind normalerweise und nur phasenweise begrenzt stattfinden konnten, also deswegen auch ein Schwerpunkt auf die Berufs- und Studienorientierung, also um Anschlussmöglichkeiten in die duale Ausbildung zu eröffnen oder auch ins Studium.
Das Land gibt mehr als 1 Million Euro für die Sommerschule aus, dazu kommen EU-Mittel. Die Leiterin des Oberstufenzentrums, Carmen Lilienthal, ist dankbar für die Unterstützung in den Ferien. Denn auch wenn ihre Räume über WLAN und gute Ausstattung verfügen, beim Homeschooling habe es teils gehakt.
Für die Schüler ist es schwer. Auch selbst wenn sie die technische Ausstattung haben, brauchen sie zu Hause WLAN. Das ist dann nicht da. Da nützt dann auch nicht mal, dass das Gerät da ist.
Weitere Hürden im Lockdown seien fehlende Medien- und Sprachkompetenzen gewesen. Wie die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien stehen, sollen laut der Bildungsverwaltung Lernstandserhebungen ganz am Anfang des neuen Schuljahres zeigen. Die Schülerin Tasmin Al-Sali hofft beim Lernen in den Sommerferien Fortschritte zu machen. Sie hat schließlich ein Ziel vor Augen, sie will Polizistin werden. Mohammed Scheik Bello, der ebenfalls in den Ferien Deutsch lernt, hat wie sie eine konkrete Vorstellung von seinem späteren Beruf.
Ich möchte selbstständig werden und eine Ausbildung im Bereich Handel machen.
Während die Senatorin das Oberstufenzentrum besucht, kommt Kritik aus dem Abgeordnetenhaus. Die FDP kritisiert, dass nicht alle, die Lernlücken schließen wollten, auch einen Sommerschulplatz bekommen hätten. Auf Nachfrage nennt die Bildungssenatorin dazu keine Zahl. Sie kündigt aber an, der Ferienunterricht solle fortgesetzt werden. In der Herbstschule sollen demnach die 5. und 6. Klassen besonders berücksichtigt werden, um sie auf den Wechsel an die Oberschule vorzubereiten.
Ferienschulen sollen dabei helfen, Lerndefizite während des Lockdowns auszugleichen. RBB-Reporterin Kirsten Buchmann war das. Und beim nächsten Thema geht es ums Essen. Schluss mit billig in unseren Theken, damit hat der Discounter Aldi zuletzt geworben. Bis 2030 soll kein Frischfleisch mehr angeboten werden, was in reiner Stallhaltung produziert wird. Einige der Konkurrenten, die haben schon mit ähnlichen Ankündigungen nachgezogen. Die Bauern in Brandenburg aber, die fühlen sich überrumpelt, denn sie befürchten, dass am Ende sie die höheren Kosten für das Mehr an Tierwohl zahlen müssen. RBB-Reporter Michael Novak.
In den Schweineställen von Zülsdorf bei Herzberg leben bis zu 3.800 Tiere. Jedes hat knapp einen Quadratmeter Platz. Thorsten Höhne, Chef der Agrargenossenschaft Zülsdorf, ist sicher, seinen Schweinen geht es gut.
Das sagen auch unsere Gesundheitsdaten, die wir an den Tieren haben, unser Verlustgeschehen, was da ist, so dass ich da eigentlich keine schlechten Gedanken habe.
Schweine, so gemästet wie in Zülsdorf, fallen nach den Haltungsformkriterien der Lebensmittelketten in die unteren Kategorien 1 und 2. Solche Ware soll nach Willen des Discounters Aldi bis 2030 aus den Frischfleischregalen verschwinden. Konkurrenten wie Supermarkt Rewe wollen ähnlich vorgehen. Ein richtiger Ansatz findet der Sprecher für Brandenburgs Ökoverbände Sascha Philipp.
Von der Seite der Tiergerechtigkeit ist es überfällig. Allerdings muss das Ganze auch bezahlt werden. Und das geht nur, wenn man fair mit den Bauern umgeht und auch wirklich den Preis bezahlt, den sie für ihre Produktion brauchen. Und an der Stelle habe ich bei den Handelnden durchaus meine Fragezeichen.
Viele Landwirte würden auch gern die Sau rauslassen, stehen jedoch vor enormen Herausforderungen. Hohe Summen müssten sie investieren. Dafür, betont Bernd Starik, Vorstandsmitglied im Brandenburger Landesbauernverband, bräuchten sie zuverlässige Partner.
Als solches hat sich Aldi und Co. in der Vergangenheit nicht präsentiert. Sie haben eigentlich mit ihrem Tun auch dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie heute ist.
Tatsächlich ist die Schweinehaltung oft defizitär. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der Betriebe in Brandenburg von 700 auf 400 fast halbiert. Thorsten Höhne in Zülsdorf bleibt dann auch misstrauisch. Die Handelsketten seien für seine Agrargenossenschaft zwar Mittel zum Zweck, aber keinesfalls Freunde.
Das Problem ist einfach, dass der Handel uns erpressen wird mit Fleisch, was billiger daneben liegt, und sagt dann irgendwann, euer Fleisch geht nicht für den Preis, das muss billiger werden. Eine Partnerschaft würde voraussetzen, dass ich weiß im Vorfeld, was ich dafür kriege.
Tierwohl funktioniere nur mit wirtschaftlich solider Perspektive für die Mastbetriebe, sagen die Landwirte. Die Supermarktketten aber geben sich sicher, dass ihr Vorstoß passt. In eine Zeit, in der sich das Mensch-Tier-Verhältnis zunehmend wandelt.
Durch die Corona-Pandemie hat sich, wie wir wissen, viel verändert. Das gilt auch für das Tierheim in Berlin-Lichtenberg. Für Besucher ist der größte Teil des Heimes aus Infektionsschutzgründen weiter gesperrt. Und das, obwohl so viele Tiere wie selten auf neue Besitzer warten, wie Inforadio-Reporter Markus Streim dort beobachtet hat.
1300 Tiere, darunter viele ausgesetzte Kaninchen und Hunde. In der Corona-Zeit haben sich Menschen vierbeinige Begleiter angeschafft und aus verschiedenen Gründen auch wieder von ihnen getrennt, sagt Tierheimsprecherin Annette Rost vor dem Reha-Auslauf neben zwei weißen Welpen.
Das sind 8 Malteser-Welpen gewesen, die die Polizei sichergestellt hat. Die sind aus illegalem Welpenhandel, die sind dann hierher gekommen. Wir haben sie über einen langen Zeitraum gesund pflegen müssen. Und von den 8 kleinen Welpen haben es auch nicht alle überlebt.
Im Schnitt wird noch immer fast jeden Tag ein Welpe angeliefert von Privatpersonen, der Polizei oder dem Tierfang. Manche junge Hunde können kaum noch laufen, andere schaffen es gar nicht mehr. Wie der Malteser Teddy, dessen Foto das Tierheim jetzt für eine Aufklärungskampagne einsetzt.
Die sterben deshalb, weil die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel alle nicht geimpft sind. Die sind Punkt 1 viel zu früh von den Muttertieren getrennt worden, konnten dadurch kein vernünftiges Immunsystem entwickeln, sind auch nicht sozialisiert, weil dafür ist ja auch das Muttertier und auch die Geschwister zuständig. Und dadurch, dass sie keine Impfung gesehen haben, erkranken halt so wahnsinnig viele Tiere an den Krankheiten wie Parvovirose, die immens teuer in der Behandlung sind.
Bis zu 2.500 Euro. Kosten, die überforderte Hundebesitzer dann lieber dem allein aus Spendengeldern finanzierten Tierheim überlassen. Seit Januar sind hier in Falkenberg schon so viele Hunde abgegeben worden wie sonst im ganzen Jahr. Und die illegal gezüchteten Welpen sind offenbar noch immer gefragt, so Tierheimsprecherin Annette Rost.
Früher wurden die ja einfach irgendwie auf der Straße verkauft, die Welpen, oder aus dem Kofferraum heraus. Das hat sich tatsächlich geändert. Also wir erleben jetzt, dass Wohnungen angemietet werden. Und ein Merkmal hat sich deutlich geändert. Noch vor 1,5 Jahren, weißt du, da haben sie übers Netz einen Welpen bekommen zwischen 150 und 250 Euro. Die Zeiten, die sind schon lange vorbei. Also wir erleben, dass sich Menschen Tiere aus illegalen Quellen besorgen für 1.500 Euro, für 2.500 Euro.
Und selbst bei diesem hohen Kaufpreis sind Impfungen oft nur vorgetäuscht. Wer einen vollständig geimpften Welpen aus dem Tierheim übernehmen möchte, zahlt nur 250 Euro. Seine Eignung als Tierhalter muss er aber vorher noch nachweisen.
Aus dem Tierheim in Berlin-Lichtenberg war das Inforadio-Reporter Markus Streim, und das war dann auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.